Nun, vordem wir unseren Text lesen für den heutigen Abend, lasst uns zu Gott nahen im Gebet. Wir danken dir, Herr, für dieses Vorrecht, dass wir uns heute Abend um dein heilig Wort versammeln können. Herr Jesus, sei du in unserer Mitte. Lass deine Gegenwart spürbar nahe sein, dass ein jeder sich des bewusst ist, Gott ist gegenwärtig. Und der Boden, worauf wir uns befinden, ist heiliger Boden. Lass dieser Abend ein unvergesslicher Abend sein. Ein Abend, wo ein jeder reich gesegnet wird, wo dein heilig Wort unsere Herzen trifft und das unser Leben ganz neu umgestaltet. Zu deiner Ehre. Schenk uns offene Herzen, geöffnete Augen und hörende Ohren, dass dein Wort nicht leer an uns vorübergeht. Amen. Der Text für den heutigen Abend finden wir in der Apostelgeschichte. Apostelgeschichte, Kapitel 7. Der erste Märtyre in der Gemeinde Jesu Christi im Neuen Testament nach Pfingsten. Stephanus bedeutet Krone. Und dieser Mann, der hat ohne Zweifel seine Krone bekommen, eine herrliche Krone. Dieser Vers, dieses Wort, das ich gelesen habe, offenbart das Herz, die Herzensgesinnung dieses Mannes, diesen Märtyrer. In Vers 55 lesen wir, er war voll Heiligen Geistes. Er sah auf den Himmel, sah den Himmel geöffnet und die Herrlichkeit Gottes. Das, während er gesteinigt wurde. Wir haben wohl noch keine Steinigung erlebt. Steinigung ist keine kleine Sache. Da nimmt jeder einen Stein und wirft ihn, klein und groß, auch klein und große Steine. Einige in Schwachheit werfen sie den Stein, andere in große Wucht und Kraft. Die Steine, die flogen, die trafen ihn überall. Natürlich schmerzt das. Das kann man fühlen, das ist nicht so wie der Glaube. Der Glaube ist keine Gefühlssache, aber eine sagt, wenn man glaubt, ist es ein schönes Gefühl. Aber wenn man gesteinigt ist, wird es das Gegenübergesetzte. Die Steine zerbrechen die Gebeine. Die Steine, die holen den Augapfel heraus. Das Auge kann hängen. Die Zähne können eingeschlagen werden. Das Blut fließen. und trotzdem schaute er auf den Himmel. Er hielt sich nicht auf mit denen, die ihn mit den Steinen warfen. Seine traurige Sache, wenn man das tut. Er hielt seinen Blick nicht auf sie, verbittert, ärgerlich, wütend, erregend. Nein, er schaute hinweg, gen Himmel, herauf gen Himmel, so wie wir es in Psalm 121 lesen. Viele kennen ja den Psalm auswendig. Ich hebe meine Augen auf zu dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Zu dem, der deinen Fuß nicht gleiten lässt, der dich behütet, zu dem, der nie schläft noch schlummert. Da braucht man nicht zum Zauberer oder zum Laden, um ein Maskottchen zu kaufen und im Auto hängt als Schutz. Das tun ja einige. Die haben den Götzen in ihrem Auto. Und auch nicht wie einige ein Hufeisen kaufen und an ihre Tür nageln oder vorne am Auto, um das Unglück fernzuhalten. Es gibt auch im Westen viele Götter und Götzen, nicht nur im Osten und nicht nur die Hindus. Auch im Westen kann man abergläubisch sein. Er schaute auf den Himmel. Seine Hilfe kam von droben. Ein junger Mann, es wird gesagt, ein junger Mann, der auf dem Schiff war, ein Matrose, musste eines Tages im großen Sturm den Mast hochklettern. Und er war sehr hoch. Und als er oben war, sah er, wie die großen Wellen, Meter hoch, kamen und vor ihm und vor Schiff waren wie ein Berg. Und dann plötzlich zeigte das Schiff, das große Schiff, nach oben. Nach kurzer Zeit ging es tief bergab in die Tiefe. Sank es in die Tiefe hinein, sodass er da oben schwindelig wurde, sein Gleichgewicht verlor und sein Sinn von ihm verschwand. Und er meinte, er konnte sich nicht mehr halten. Plötzlich sah der Kapitän ihn. Der schrie mit lauter Stimme im Sturm, sodass es hörte da oben. Junger Mann, schau nach oben! Und die Stimme erreichte ihn. Er schaute nach oben. Und plötzlich war sein Griff wieder, wie es sein sollte. Da hatte sein Gleichgewicht. Schau nach oben! Die Matrosen, die schauen nach den Sternen, die sich nicht bewegen. Das hat sein Leben gerettet. Es gibt Stürme. Gewaltige Stürme. Wenn wir den Blick hinwegtun von Jesus Christus vom Himmel, wird uns schwindelig und dann fallen wir. Und das kann katastrophal sein. Kann der Tod bedeuten oder Irrwege. Schaue auf nach oben und da hat er seinen Kurs wieder. Ja, so war ich auch mit dem Petrus. Als er aufs Meer ging, plötzlich sah er die Wogen, den Wind, kam die Angst und dann sank er. Und der Herr schalte ihn und sagte, Petrus, warum bist du kleingläubig? Er hatte seinen Blick aufs Verkehrte, nicht mehr auf den Herrn. Wir alle können Stürme erleben. Es ist nicht nur immer Sonnenschein. Wir erleben es ja auch auf dieser Reise, dass nicht jeder Tag Sonnenschein ist. Oft verlangt man zurück nach Afrika. Da kann es aber, wo wir sind, ist es sehr europäisch, kann es auch solches Wetter geben. Ein Schotte war bei uns. 2 Wochen lang und es hat die 2 Wochen geregnet und war dreckig. Und der war ärgerlich und verdrießlich. Seine Tochter war bei uns auf der Missionsstation. Er sagt, aber die Menschen, die lügen. Die sagen, sunny South Africa. Dabei ist es muddy South Africa. Nicht nur Sonnenschein, sondern auch Dreck. Und er war nur 2 Wochen lang dort und da musste er wieder zurück. Aber in den Tagen war es natürlich auch schwer für ihn. Er liebte seinen Schnaps und wir hatten keinen Schnaps. Für einen Mensch, der das denn gewohnt ist und plötzlich keinen bekommt, ist trotz der Nässe wohl trocken. Was diesen jungen Mann nun half, schau hinauf, die Stürme, die werden kommen. Ohne Zweifel. Bist du in der Ehe? Die können auch in der Ehe kommen. Familie, auch dort. Überall. Vielleicht ist der Mensch sogar uneins mit sich selbst. Uneins mit sich selbst. Ich habe gestern Abend erzählt, wir haben einige holländische Geschwister und die erzählten uns, ein Holländer, ein Christ, 2 Holländer, eine Kirche, 3 Holländer, 2 Kirchen. Ja, und dann von einem Mann, der Schiffbruch erlebt hatte, glücklicherweise nicht weit von einer kleinen Insel und ist mit dem Leben davon gekommen und lebte nun allein auf dieser Insel. Nach einigen Jahren kam ein anderes Schiff und der Mann kam auch auf die Insel und sagte, ja, Freund, nun hast du hier 3 Häuser. Warum hast du denn 3 Häuser? Da sagte er, das erste Haus, da wohne ich, das ist mein Zuhause. Das zweite Haus, das ist nun die Kirche, die ich sonntäglich besuche. Das dritte Haus war meine erste Kirche, aber ich war nicht eins mit der Lehre in der Kirche. Da habe ich es verlassen und noch eine Kirche gebaut. Also man kann auch mit sich selber uneins werden. Wenn es nicht mit Gott stimmt, stimmt es auch nicht mit unseren Mitmenschen. Die Bibel sagt, wenn du sagst, du liebst Gott und liebst deinen Bruder nicht, bist du ein Lügner. Und wie sollst du deinen Bruder lieben, den du siehst und Gott, den du nicht siehst? liebst du. Geht gar nicht. Also wenn man mit seinem eigenen Leben nicht zurechtkommt und uneins ist, wie kann man erwarten, dass man mit dem Mitmenschen eins sein wird? Geht gar nicht. Schau auf gen Himmel. Und er sah den Himmel offen, die Herrlichkeit Gottes. Und Jesum, den Sohn des Menschen, stehen zur Rechten Gottes. Jesus, den Sohn des Menschen, stehen zu der Rechten Gottes. Ist erstaunlich. In der Bibel lesen wir nie, dass Jesus zu der Rechten Gottes steht. Er sitzt nicht zu der Rechten Gottes. Er ist aufgefahren gen Himmel, setzte sich zu der Rechten der Kraft oder Gottes. Aber hier sagt Stephanus, ich sehe ihn stehen. Wenn ein Mann Gottes oder ein Gotteskind leidet, um Jesu Namen willen, das bewegt den Herrn. Das bewegt ihn bis ins Tiefste. Als der Stephanus gesteinigt wurde, ist der Herr Jesus aufgestanden. Wir Europäer sagen, wenn man aufsteht, ist das ein Zeichen der Ehre? Achtung! Warum ist der Herr Jesus wohl aufgestanden? Ist er ihm schon entgegengegangen, um ihn willkommen zu heißen im Himmel? Wir sprachen in diesen Tagen, glückselig der, der Teil hat droben. Der Herr Jesus sagt, er wird seine Schürze nehmen, sie zu Tische setzen und sie bedienen. Und glückselig ist der, dreimal selig, der daran teilhat. Da habe ich gesagt, wenn wir es nicht ernst mehr nehmen mit Jesus Christus und keine Zeit für ihn haben und es ernst meinen in unserem christlichen Leben, sind wir doof und sind wir verrückt. Dann stimmt etwas bei uns nicht. Nicht nur im Herzen, sondern auch im Kopf. Wenn wir dieses klar erkennen, sollten wir keine Zeit mehr haben für die Sachen dieser Welt und Schluss machen mit der Sünde und ganz für Gott leben. Und auch so wie der Stephanus unseren Blick nur auf Gott richten. Und das Wort Gottes sagt, trachtet am ersten nach dem Reiche Gottes. Suchet das, was droben ist, nicht das, was auf Erden ist. Steht das über euer Leben geschrieben? Können eure Mitmenschen, Kollegen, Arbeitskollegen, Verwandten, Bekannten, das bezeugen, dass über dieses Leben steht klar geschrieben, suchet nach dem, trachtet nach dem, was droben ist und nicht nach dem, was auf Erden ist. Dass unsere Heimat nicht hier ist, sondern droben und dass das deutlich zu sehen ist. Und der Stephanus war solch ein Mann. Und dann sagte ich, sehe den Sohn Gottes stehen zur Rechten des Vaters. Erstaunlich. Die Bibel sagt, wer mit Christus leidet, der wird auch mit Christus herrschen. Wir sollen nicht leiden, weil wir Diebe und Verbrecher sind. habe Leiden um seines Namens willen. Wenn wir leiden um unsere Missetat willen, dann haben wir es verdient. Wir haben es verdient. War es nicht Fritz der Große, der ins Gefängnis ging und hat die Gefangenen besucht hier in Deutschland? Ging er zum Ersten und er sagte, ich bin ganz unschuldig hier im Gefängnis. Da sind falsche Zeugnisse abgelegt worden. Ich werde beschuldigt für das, was ich nicht begangen habe. Dann kam er zum Zweiten und der sagte dieselbe Geschichte. Und ein jede, eine nach dem anderen, bin falsch beschuldigt, stimmt nicht, ich müsste nicht hier sein. Und als er zu dem Letzten kam, der weinte herzzerbrechend und sagte, ich bin ein Sünder, ich bin ein Verbrecher, ich bin ein böser Mensch. Und dann sagte der gleich, lasst diesen, entlasst ihn sofort. Lasst ihn nach Hause ziehen. Das ist ein schlechter Mann. Der wird einen schlechten Einfluss haben über all diese guten Männer hier im Gefängnis. Lasst nur die Guten zurück und lasst den Schlechten gehen. Wenn wir uns selbst verteidigen, selbst rechtfertigen, kommen wir nicht weit, müssen wir in unser Gefängnis weiterleben. Möge Gott uns nur davor bewahren, dass wir nicht dort sterben in unseren Sünden. Der Herr Jesus stand, vielleicht ging er schon auf ihn los, weil er wusste, dass in einem Augenblick kommt der letzte Stein, den vielleicht dein Gehirn zerschmettert. Und da verschied er. Vielleicht ging der Herr ihm entgegen, reicht ihm seine rechte Hand und sagt, ei, du fromme und getreue Knecht, du bist mir treu geblieben bis ans Ende. Er war ein mutiger Mann. Er schämte sich des Evangeliums nicht. Wenn die Welt lachte über ihren Witzen, lachte er nicht mit ihnen. Er stand für die Wahrheit, hat nicht mit der Welt mitgemacht, sondern zeugte für die Wahrheit und das Wort Gottes. Welch einen Empfang wird der Mann im Himmel erlebt haben? Der Herr Jesus sagt, wer mich bekennt vor den Menschen, den werde ich vor dem himmlischen Vater und die heiligen Engel bekennen. Wer sich aber meine schämt, das werde ich mich auch schämen. Da sollte ein jeder sich prüfen, wie sieht's aus in meinem Leben. Und dann schrie er mit lauter Stimme, er kniete sich nieder und schrie mit lauter Stimme. Das ist ein interessantes Wort. Nicht nur interessant, aber voller Bedeutung, aber auch ein herzzerbrechendes Wort. Der Herr Jesus, als am Kreuz hing, in Matthäus 27, schrie er mit lauter Stimme. Und genau das gleiche Wort wie hier, das von dem Stephanus gesagt wird. In der griechischen Sprache, kratzo. Kratzo. Er schrie mit lauter Stimme. Das ist ein Schrei, der von einem Herzen kommt, kurz vor dem es zerbricht. Das war ja noch nicht Zeit, dass der Herr Jesus sterben sollte. Aber durch, dass er das Lamm Gottes war, deine und meine Sünden trug, der von keiner Sünde wusste, ist zur Sünde gemacht. Und da zerbrach ihm das Herz. Vor dem hat er geschwitzt. Sein Schweiß war wie Blutstropfen. Warum? Weil er deine Schande, deine Blöde, deine Sünde auf sich genommen hat. Wir können uns nicht vorstellen, wie das war. Der von keiner Sünde wusste. Darum betet er und sagt, Vater, lass diesen Kelch von mir gehen. Aber nicht mein, dein Wille geschehe. Und der Vater sagt, es gibt keinen anderen Ausweg. Wenn du nicht die Sünde auf dich nimmst, ist da keine Rettung. Und dann sagte er, dafür deinen Namen, nannte er deinen Namen. Dafür musste Jesus büßen, nicht deine Sünden. Unsere Sünden, deine Sünden hat er auf sich genommen. Einige sagen, ja, wir genießen die Sünden. Aber wenn wir Jesus am Kreuz erblicken, dann vergeht uns der Appetit für die Sünde, wenn wir sehen, was das bedeutet hat für ihn. Der Herr Jesus wurde ans Kreuz genagelt. Sie sagen, von der sechsten Stunde begann die Finsternis. Die sechste bis neunte Stunde unter den Juden war die Zeit des Gebets. Dann beteten sie. Dann war es dunkel. Weil ihr Gebet tauchte nicht. Sie beteten fromm. Aber sie gingen gegen Jesus. Gott hat ihre Gebete nicht erhört. Sechs bis neunte Stunde war die Zeit des Gebets im jüdischen Volk. Und da war es dunkel. Dunkelheit gibt es, wo gebetet wird. Der erste Mord geschah ja im Gottesdienst. Nicht unter den Heiden und Gottlosen. Kain und Abel brachten ihre Opfer. Sie beteten Gott an, waren in der Gegenwart Gottes. Und da begann der erste Zank und Streit. Und dann Mordschlag. Seine traurige Affäre und eine Warnung für einen jeden, der sich Christ nennt. Ich wollte einen Muslim vor vielen Jahren gewinnen. Und als ich mit ihm sprach, dachte ich, Herr, schenk mir die Weisheit Salomos, dass ich nicht gleich sage, du musst dich bekehren. Oder du hast die verkehrte Religion. Dann gewinnt man keinen Muslim und keinen Hindu. Dann ist man dumm dreist. Wer einen Fisch fangen will und wirft nur die Engel hinein und dennoch Angel hinein und wirft die Steine hinein, der jagt alle die Fische weg. Man nimmt das Gute, tut seine Angel, versteckt die Angel. Und bist ganz still und ruhig. Dann fängt man die Fische. Aber wer großen Lärm macht und sagt, du Fisch, ich werde dich fangen, du bist verkehrt, ich bin recht. Du kommst zu mir in die Pfanne und wirst gebraten. Sein dummer Mann, der weiß gar nichts vom Fischen. So wird nicht gefischt. Und mit Menschen fischen kann man verstehen, dass so, dass es so wenige Menschen gelingt, Menschen zu gewinnen. Daniel sagt, wer weise ist, der gewinnt die Menschenseelen. Wer weise ist, das braucht Weisheit. Und es gibt alte Menschen, die sind schon grau am Kopf und haben noch keinen Menschen zu Jesus geführt. Noch keinen Menschen. Wenn schon alt gehen, bald ins Grab. Da müssen wir mit leeren Händen den Herrn entgegengehen. Keine Weisheit. Wir brauchen Weisheit, den Menschen zu gewinnen. Und als ich mit dem Muslim sprach, plötzlich war er erschrocken. Er sagt, was versuchst du? Willst du mich bekehren? Er sagt, ich bekehre mich nicht. Ich sag, warum nicht? Außerdem, wer hab ich gesagt, ich will dich bekehren? Stimmt doch gar nicht. Ja, er sagt, ich weiß, wo du hinzielst. Ich sag, das fühlst du wohl, ich hab's dir nicht gesagt. Da sagte, Christ werde ich nicht. Ich sag so, sag mir mal, warum nicht? Er sagt, die zanken sich untereinander zu viel. Man staunt, dass sogar die ihre Augen auf uns setzen und genau nachschauen. Er sagt, ihr zankt euch zu viel. Hat er recht oder ist er verkehrt? Der Vater hat, der Herr Jesus, im hohepriesterlichen Gebet hat er gebetet, Vater, lass sie doch eins sein, wie du in mir und ich in dir. So wie die Dreieinigkeit eins ist, dass auch sie so eins seien. Und oft sind da zwei Christen und die können nicht mal miteinander fertig werden. Und wenn da drei sind, noch wenige. Und der Herr Jesus bat, lass sie eins sein, wie wir eins sind, so dass die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast. Das ist unsere Aufgabe, die Nationen zu gewinnen. Und der Herr Jesus sagt, das geschieht nicht nur durch die Predigt, das geschieht dadurch, dass wir uns untereinander inbrünstig lieben. Tun wir das, wenn wir uns gegenseitig tadeln, gegenseitig kritisieren, gegenseitig bekämpfen, wie die Hunde sich beißen und zerreißen. Seine Schande und die Welt geht verloren. Und Jesus sagt, Vater, ich bitte, dass sie so eins sind, dass sie sich so lieben, dass die Welt, dass der Muslim, dass der Hindu glaubt, dass du mich gesandt hast. Einst werden wir vor den Richterstuhl Christi erscheinen müssen. Werden wir uns schämen oder werden wir mit großer Freimütigkeit und Freudigkeit vor ihnen erscheinen? Also, sie beteten, die Pharisäer. Heute ist das ein Scheldwort. Wenn du einen Menschen sagst, du bist ein Pharisäer, ist das kein Kompliment. Der wird verärgert sein, sein Scheldwort. Aber das waren die Frommsten zu Jesu Zeit. Da war keine geistliche Bewegung so fromm wie die Pharisäer. Die fasteten allwöchentlich. Die gaben den Zehnten. Das waren die Frommsten. Und das waren die Feinde Jesu Christi. Ging in Erfüllung. Sie werden von Osten, vom Westen kommen. Aber die Kinder des Reiches werden hinausgestoßen werden. Ein schockierendes Wort. Die Kinder des Reiches, und wer ein Kind des Reiches ist, der frage sich heute Abend, werde ich hinausgestoßen oder nicht? Er sagt, sie werden von Osten, vom Westen kommen, mit Abraham, Isaac und Jakob am Tische im Himmelreich sitzen. Aber die Kinder des Reiches hinaus, zu der Stunde, als die Juden zu beten pflichten, wurde es dunkel, als ob ihre Gebete die Dunkelheit gefördert haben. Und dann nach der neunten Stunde war die Zeit für das Abendopfer. Dann wurde geopfert. Und als Jesus schrie, laut schrie, kratzote, da könnte es sein, dass das Feuer, die Flammen am höchsten waren. Und das Feuer am heißesten. Als das wahre Lamm Gottes geopfert wurde. Da erreichte der Herr Jesus die tiefsten Tiefen der Not und Bedrängnis. Und da schrie er mit lauter Stimme: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das war der Kelch, den er trinken musste. Wir waren verlassen von Gott, weit weg von Gott. Und wenn er unsere Schuld auf sich nahm, musste er von Gott verlassen werden, um uns zurückzuholen zum Vaterhaus. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das war ein geheimnisvolles, ein geheimnisvoller Schrei, den sie laut hören konnten. Das war die Stunde, wo das Feuer des Abendopfers am größten war. Da hat Jesus für dich gelitten. Der Chor hat gesungen, allein, er litt allein. Er nahm seine drei Jünger mit ihm, die schliefen. Könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen? Und die drei repräsentieren dich und mich. So sind wir. Wir schlafen. Wie lange haben wir geschlafen? Wie lange haben wir geschlafen? In diesen Tagen sagte ich, dass das fast jetzt 2000 Jahre her sind, dass der Herr den Befehl gegeben hat, geht hin in alle Welt. Wie weit haben wir gefördert? Wie weit sind wir gefördert? Wo sind wir heute? Als der erste Mensch seinen Fuß auf den Mond tat, ein Tag, da wusste alle Welt es. Als J.F. Kennedy erschossen wurde, ein, zwei Stunden wusste alle Welt das. Aber dass Jesus Christus gekreuzigt ist, gibt Menschen sogar hier in Deutschland, die es nicht mal wissen. Warum? Wozu? Haben keine Ahnung vom Kreuz. Sind eine Torheit. Und dabei sollte das eine Kraft Gottes sein zur Seligkeit. Und was haben wir dazu getan? Was hast du dazu getan? Zu der Förderung des Evangeliums bis jetzt. Was hast du schon getan? Hast du schon deinen Beitrag geliefert? Oder bist du mit deinen eigenen Sachen beschäftigt? Mit deiner eigenen Familie, eigenes Geschäft, eigenes Zuhause, einige eigenes Vorurteil? Dieser Schrei Kratzo ist ein Schrei aus größter menschlicher Not und Bedrängnis. Es war der Hilfeschrei eines Beängstigten. Beängsteten. Im 22. Psalm wird das Leiden Jesu geschildert. Dieser Psalm beginnt mit einer Hindin. Martin Luther sagt, eine Hirschkuh. Aber wir wissen nicht ganz genau, ob es ein Hirsch war. Aber er sagt, eine Hirschkuh. Andere Übersetzungen sagen, es war eine Hindin, weibliche Reh, die früh gejagt wurde. Sie war noch nicht alt, sie war jung. Und Dann wurde sie gejagt, erschossen, erschlagen. Kurz vor dem sie erledigt wurde, schrie sie laut. Ein Todesschrei! Ich habe heute Nachmittag an etwas gedacht, wo ich vor dem nie, ich habe schon oft hierüber geredet, über diesen Schrei. Kann auch der Schrei sein eines wilden Tieres. Das schreit in der Not. Ein Todesschrei. Wir sind auf Farms groß geworden. Als kleine Burschen waren wir schon Jäger. Jeden Tag gingen wir mit einer Waffe herum. Und eines Tages bei der Jagd habe ich ein Reh geschossen, verwundet. Es war kein Todesschuss. Und dann hat dieses weibliche Tier, dieses Reh, geschrien. Und das ging mich durch Mark und Bein. Und bis zum heutigen Tag habe ich nicht wieder geschossen. Ich habe das Gewehr hinweggetan und gesagt, so, der Schrei der Not traf mein Herz. Und ich sagte, nein, heute könnte ich vielleicht wieder schießen, aber ich sagte, auf eine Bedingung, jedes Mal ein Todesschuss, nicht verwunden. Vor dem das Tier weiß, was geschieht, ist es tot. Der Todesschrei ging mir durchs Herz, hat mich getroffen. Ich bin dankbar, dass ein anderer nicht weit von mir stand und der gab dieses Tier den Todesstoß. War das vorbei. Aber ich habe gesagt, so, jetzt schieße ich nicht mehr. Ist genug. Möge Gott schenken, dass wir den Ruf Jesu hören am Kreuz auf Golgatha. Dann sollte uns die Lust zum Sündigen, zum Huren, zum ungöttlichen Wandel, zum Stehlen, Lügen, Betrügen, Heucheln, Untreue, vorbei sein. Das genügt nicht mehr weiter. Es war ein Schrei, der herauskam, weil das Herz zerbrach. Der Herr Jesus hat auch ein anderes Mal so geschrien. Und das war in Johannes 7, Vers 37, am letzten Tages des Festes, der Größte war, stand er auf. Sie wollten ihn töten, aber er stand auf. Er konnte nicht länger schweigen und rief mit lauter Stimme. Er wurde dazu gedrängt. Wen dürstet, der komme zu mir und trinke. Wenn es einen unter uns gibt heute Abend, den dürstet, bist nicht zufrieden, hast erlebt, was Jesus der Frau sagte, wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird nimmermehr dürsten, nimmermehr. Und sie sagte ihm, gib mir von diesem Wasser, dann brauche ich nicht täglich hierher zu kommen, zu diesem Brunnen und das Wasser zu schöpfen. Und dann sagt der Herr Jesus, ruf deinen Mann. Ja, was hat das denn mit dem Mann zu tun? Doch gar nichts. Sie bittet ihn um Wasser, dass sie nie wieder dürsten wird. Und er sagt, ruf deinen Mann. Sie sagt, ich habe keinen Mann. Er sagt, du hast tatsächlich die Wahrheit geredet. Du hast keinen Mann. Du hast schon 5 Männer gehabt Und mit dem, wie du jetzt lebst, der gehört dir nicht. Kapieren wir das? Wenn du das Lebenswasser haben willst, muss mit der Sünde abgerechnet werden. Musst du ihm sagen, wie viele Männer du schon gehabt hast. Und der Herr Jesus sagte ja, wenn du nur eine Frau ansiehst, ihre zu begehren, hast du schon mit ihr die Ehe gebrochen. Ein Gedanke bei Gott ist wie eine Tat. Werden wir vor Gott bestehen können? Jeden Tag sind wir den Tag ein Schritt näher des Gerichts, wo wir gerichtet werden. Und er sagt das vor, ich bin nicht gekommen, euch zu richten, aber das Wort, das ich geredet habe, das wird euch richten am Tage des Gerichts. Kapieren wir das? Wenn du das Lebenswasser haben willst, muss mit der Sünde abgerechnet werden. Musst du ihm sagen, wie viele Männer du schon gehabt hast. Und der Herr Jesus sagte ja, wenn du nur eine Frau ansiehst, ihre zu begehren, hast du schon mit ihr die Ehe gebrochen. Ein Gedanke bei Gott ist wie eine Tat. Werden wir vor Gott bestehen können? Jeden Tag sind wir den Tag ein Schritt näher des Gerichts, wo wir gerichtet werden. Und er sagt das vor, ich bin nicht gekommen, euch zu richten, aber das Wort, das ich geredet habe, das wird euch richten am Tage des Gerichts. Das wird euch richten. Und sie ging hin und sagt, kommt her und schaut den, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe, ob er nicht der Messias ist. Wenn wir eine Begegnung haben mit Jesus Christus, sagt er uns, alles, was wir begangen haben. Es gibt Bekehrungen heute. Ich habe mich bekehrt, mein Kind war krank, ist hier gebetet worden, gesund geworden. Seitdem bin ich Christ. Solche Bekehrungen sind gut, gehen aber nicht tief. Wo keine Sündenerkenntnis war, da geht der Mensch gleich wieder zurück in die Sünde. Da geht das Schwein wieder zurück in den Kot, in Dreck und wälzt sich dort. Je tiefer die Sündenerkenntnis geht, desto besser. Der Herr schrie und sagt, wenn jemand dürstet, komme zu mir. Geh nicht in die Welt, die sättigt nicht. Geh nicht zu den Freudenhäusern, das sättigt nicht. Geh nicht, wo gesoffen wird, du wirst nur noch dein Durst wird nur noch größer. Drogen nützen uns auch nichts. Da werden wir nur gefangen. Zu Jesus müssen wir kommen, auch in dieser modernen Zeit. Keine zu hoch, keine zu niedrig, keine zu alt, keine zu klein. Wer du auch seist, komm zu Jesus. Da wird der Durst gestillt, der Hunger gesättigt. Und dann sagt er, wenn jemand an mich glaubt, so wie die Schrift es sagt, Ströme lebendigen Wassers werden aus unserem Leben fließen. Wie lange bist du schon Christ? Wie groß sind die Ströme, die fließen aus deinem Leben? Ein Strom, je länger der fließt, desto größer, desto stärker wird er. Lasst uns alle diese Fragen beantworten, vor dem wir diesen Raum verlassen. Und der Herr rief aus, Kratzote, das ist das Wort Kratzo. Und so hat der Stephanus geschrien. Aber worum schrie er? Er schrie laut, Herr, behalte ihnen diese Sünde nicht. Man kann das nicht fassen. Aber wenn ich dies höre, dann sage ich, nun kann ich verstehen, dass vor dem er tot war, hat er den Himmel offen gesehen. Vor dem er diese Welt verlassen hat, hat er den Herrn Jesus schon stehend gesehen, zur Rechten des Vaters. Kann ich gut verstehen, dass solch ein Leben den Herrn durchs Herz geht. dass der Herr sagt, jetzt kann ich länger nicht mehr sitzen. Gibt es hier einige Fans vom Fußball, wenn es nun richtig kritisch ist und euer Land oder euer Team gewinnt, bleibst du auch nicht mehr sitzen, stehst du auf und schreist. Und der Herr Jesus stand auf, er konnte nicht mehr länger sitzen. Wegen diesem Mann, der sagte, Herr, laut schrie, behalte ihnen diese Sünde nicht. Keine Spur von Bitterkeit. Keine Spur vom Nachtragen. Keine Spur von Groll. Welch eine Herzensgesinnung. Und wenn da jemand wäre, der Grund hätte, voll Bitterkeit zu sein, war es der Stephanus. Der Herr Jesus natürlich auch am Kreuz. Aber man staunt, wie er dem Herrn Jesus ähnlich geworden ist. In solch kurzer Zeit. Ein Mann voll Geistes und voll Glaubens. Dem Herrn so ähnlich, sogar in seinem Tod. Und der Herr sagt, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Und er kniet nieder und betet für seine Feinde, die ihn verfolgen, die ihn töten. Der Herr sagt, ihr habt gehört, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Aber ich sage euch, segnet die euch verfluchen. Redet Gutes über die, die Böses über euch reden. Tut wohl denen, die euch beleidigen. Ja, das ist eine bittere Pille. Das ist nicht so leicht. Da geht er nicht zu weit. Er sagt, auf dass ihr Kinder eures Vaters im Himmel seid. Willst du ein Kind Gottes sein, dann tue das. Und hier sehen wir den Stephanus. Kein Groll, kein Nachtragen, keine Bitterkeit. Und wir, die nicht mit Steinen, sondern mit Blumen begegnet werden, haben sogar Wurzel der Bitterkeit in unserem Leben. Können es nicht verzeihen. Können es nicht verzeihen. Er hat schlecht über mich geredet oder was Böses geschrieben und gesagt, hat mich nicht gegrüßt, kann ich ihn doch auch nicht grüßen. Die böse Schwiegermutter. Mit der kann ich doch nicht zusammenleben. Groll, Bitterkeit, Nachtragen. Und die Bitterkeit kann sogar eine Wurzel sein. Die kommt nicht schnell heraus. Die geht tief und die wächst im Leben. Das ist eine teuflische Sache. Aber bei diesem Mann keine Spur. Sein Herz zerbrach. Warum? Gott gedenke ihnen diese Sünde nicht. Vergib ihm, Vater im Himmel. Welch ein Mann, welch eine Gesinnung, welch ein Christ. Und so sollten auch wir sein. Ein Mann Gottes wurde gefragt, was müssen wir tun, der Erweckung erlebt hatte, nicht nur davon geschrieben hat und geredet hat, sondern der es persönlich erlebt hat. Was müssen wir tun, dass wir Erweckung haben? Er sagt, ihr müsst vergeben. Ihr müsst vergeben. Und dann das dritte Mal. Ihr müsst vergeben. Die Christen sind eine böse Bande heute in der Welt. Die können nicht vergeben. Die können nicht vergeben. Meine Schwägerin erzählte mir uns eine interessante Geschichte. Dass es zwei Mönche gab und die kamen an einen Fluss. Und die mussten über den Fluss hinüber. Aber da stand ein kleines Mädchen. Ich sag klein, vielleicht 13 Jahre alt, aber ein 13-Jähriger Das Mädchen hier ist schon eine Dame, nicht? Bei uns wurden die Kinder mal gefragt, wie lange müsst ihr eure Eltern gehorchen? Sagt der eine, bis zum 13. Lebensjahr. Da stand eine ganz energische Kleine auf. Bis zum 12. oder 11. Lebensjahr. Dann ist man schon groß. Dann ist man schon groß. Aber in Elternaugen wird der Kind nie groß. In der Schweiz war eine Frau, die war 104 oder 106 Jahre alt und kam ein Mann, der wollte her sowieso sehen. Ach, sagt sie, ich rufe meinen Bub. Und er wartete an der Tür und dann kam ein 74-jähriger Greisemann. Das war ihr Bub. Ja. So, die Zulu sagen, solange du deine Schwiegermutter noch lebt, bist du eine junge Frau. Du wirst nur eine Frau. Sie sagen, dann bist du nur eine Braut. Du wirst nur eine Frau, wenn die tot ist. Ja, ich sage nun ein kleines Mädchen, 13 Jahre alt. Die stand in großer Not und musste über diesen Fluss. Und sie hatte ihr schönstes Kleid an. War nicht reich. Das beste Kleid, was sie hatte. Und sie musste jenseits und konnte nicht rüber. Und dann kamen die beiden Mönche und der eine hatte Mitleid, als er dieses kleine Mädchen dort sah. Er nahm sie auf seine Schulter und nahm sie hinüber. Und dann folgte der andere Mönch auch. Und dann ließ er sie nieder an der anderen Seite und sie gingen weiter. Nach einer Stunde sagte der zweite Mönch, auf den Weg. Wie konntest du bloß so etwas tun und das Wort Gottes übertreten, das Gebot Gottes? Und eine Frau berühren, das darf der Mönch nicht. Du hast wieder Gott gesündigt. Nach einer Weile erwiderte der Erste, ich habe sie schon vor einer Stunde niedergesetzt. Warum trägst du sie noch immer? Nun, beim Tragen sind wir Christen gut. Vielleicht ist das 10 Jahre zurückgeschehen. Aber der Mensch kann nicht vergessen. Kann auch nicht vergeben. Er schlägt sich damit herum. Er trägt das noch immer. Er sagt, du, die habe ich ja schon vor einer Stunde da niedergesetzt. Er sagt, aber du, warum trägst du das noch herum? Ja, können wir vergeben? Josef im Alten Testament ist ein wunderbares Vorbild für uns. Josef, als er seine Brüder sah, dann dachte er daran, als sie sich fürchteten, als sie ihn erkannten, da sagten sie, als ihre Herzen mit Schrecken erfüllt wurden, er wird sich nun rächen, weil wir ihn so schändlich behandelt haben, in die Grube geworfen, belogen, betrogen, verkauft. Er wird sich nun rächen. Da sagte er, als er ihre Angst sah, fürchtet euch nicht, Brüder. Ihr habt es nicht getan. Gott hat es getan. Ist das nicht wunderbar? Er sagt, ihr habt das nicht getan. Er nahm es aus Gottes Hand, als ob Gott sie befohlen hatte, das zu tun. Ihr habt es nicht getan. Und dann, noch vor dem, als Josef seine Brüder erkannte, sagt die Bibel in 1. Mose 42, Vers 9, Josef gedachte, an das Reden Gottes, was Gott ihm gesagt hatte. Früher durch seine Träume und so weiter. Als Josef seine Brüder sah, die ihn verfolgten, schändlich behandelt haben, da gedachte er an das Wort Gottes. Und darum konnte er ihnen sagen, fürchtet euch nicht, ihr habt es nicht getan. Gott hat es getan. Und denn am Ende, als sein Vater starb, Josefs Vater, da fürchteten seine Brüder sich wiederum. Nun, wenn der Vater tot ist, wird er sich rächen an uns. Und dann kamen sie zu ihm und sagten, Bruder, unser Vater hat gesagt, vergib uns bitte, räche dich nicht an uns. Denn sie fürchteten sich, die Brüder, dass Josef alle Bosheit vergelten würde, die sie an ihn begangen hatten. Und als Josef das hörte, weinte er. Er weinte, als ob er sagt, Brüder, habt ihr das noch nicht vergessen? Habt ihr das noch im Herzen? Josef aber weinte, als er solches hörte und sagte ihnen, fürchtet euch doch nicht, denn ich bin unter Gott. Fürchtet euch nicht, ich bin unter Gott. Und er tröstete sie und redete freundlich mit ihnen. Wenn du deinen Gegner, deinen Feind begegnest, kannst du freundlich mit ihm reden? Kannst du ihn trösten? Kannst du ihm sagen, fürchte dich nicht? Ich bin unter Gott. Unter wem stehen wir? Können wir in aller Wahrheit sagen, ich stehe unter Gott? Darum, durch seine Gnade will ich treu sein bis ans Ende. Soll kein böses Wort aus meinem Munde kommen. Will ich und wünsche euch kein Böses. Ich werde euch nicht Böses tun. Denn ich bin unter Gott. Als der Potiphar seine Frau ihn tagtäglich verlockte und freite und sie mit ihm sexuellen Umgang haben wollte, ist es ihr nicht gelungen, bis sie ihn packte und er wie Seife aus ihren Händen, wie ein Aal, und sie nicht fassen konnte, und die Jacke zurückblieb, der sagt, wie sollte ich solches tun und gegen Gott sündigen? Sind wir gottesfürchtig? Glauben wir an Gott? Sind wir unter Gott? Regiert er unser Leben? Können wir klar sehen im Leben des Josefs? Möge Gott solche junge Männer und junge Frauen, Männer und Frauen und Witwen unter uns erwecken, die so sind, wie der Josef war, in der Welt, in Ägypten, das Land der Sünde. Und Josef tröstete seine Brüder und redete freundlich mit ihnen. Er weinte darüber, dass sie glaubten, er könnte sich rächen. Sagt, Brüder, ich bin doch unter Gott. Kennt ihr mich nicht? Wisst ihr nicht, welches Geisteskind ich bin? Im Vater unser, da beten wir, vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigen. Und wenn es der Mann ist, der gesündigt hat, oder die Frau, die gesündigt hat, die Lösung ist nicht die Scheidung, sondern Vergebung. Und dieses Gebet des Vaterunsers Ist das ein Strick um unseren Hals? Wie oft haben wir da schon gebetet? Und Gott sagt, Jesus sagt, er wird uns vergeben, so wie wir vergeben. Genauso wie du vergibst, wird Gott dich vergeben. Und Stephanus rief aus, gerade so mit lauter Stimme wie ein wildes Tier, im Todesschrei. Was war seine Not? Gott, behalte ihnen diese Sünde nicht. Vergib ihnen. Können wir so für Menschen eintreten? Können wir so für Menschen beten? Können wir so zu Gott schreien für unsere Widersache, Gegner, die uns verfolgen, die Böses über uns, die es nicht gut mit uns meinen? Nun kann man verstehen, warum Gott ihn schon vor seinem Tod die Himmelstoren geöffnet hat. Keine Bitterkeit, kein Klagen, ich hab's doch schwer mit solch einem Mann und solch einem Sohn und Tochter. Ich hab ein schweres Los, ein Klagelied nach dem anderen. Wir haben die Klagelieder Jeremias in der Bibel, aber ihre Klagelieder finden wir nicht dort. Und mit denen möchten wir auch nichts zu tun haben. Hör auf, ein Pessimist zu sein. Pessimist. Wissen, was das ist? Und das ist der einzige Mist, auf dem nichts wächst. Gar nichts. Lasst uns die rechte Gesinnung haben. Es zeigt, dass das Wort Gottes läuft. Dass das Evangelium wieder eine Kraft Gottes ist. Dass es durch unser Land läuft und durch alle Welt. Lasst uns doch dem Stephanus ähnlicher werden. Er ist dem Herrn sehr nahe gekommen, auch in seinem Tod. Voll Geistes war er. Schaut auf den Himmel, lasst uns das von ihm lehnen, dass unser Leben Gott wohlgefällig ist. Dass wir uns nicht zu schämen haben, wenn wir am Ende unseres Lebens stehen und diese Welt verlassen müssen. Mögen wir den Himmel weit offen gehen sehen, die Herrlichkeit Gottes sehen und den Menschensohn stehen. Lasst uns beten. Herr, wir danken dir für dein heilig Wort. Wir danken dir für das Zeugnis des ersten Märtyrers, der bereit war, sein Leben für dich zu geben. Du warst ihm ein und alles. Ob er eine Frau hatte, wissen wir nicht, Kinder auch nicht. Verwandten hatte er gehabt. Aber eines wissen wir, dass er alles in der rechten Perspektive sah. Und das, was Kleines war im Kleinen und das Große war im Groß, wirke in unserem Leben, dass auch wir, wenn wir uns Christen nennen, wahre Christen sind. Amen.